und herzlich willkommen zu Episode 19 von Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Wir nähern uns der Runden 20, Carina und Fionn.
Yay!
Hammer! Wo wollen wir da ein Special machen? Das Beste aus 20 Folgen Diskothesen?
Ja!
Ich glaube, die 20 wird ja wahrscheinlich in 2 Wochen stattfinden und wir haben uns auch schon ein Thema überlegt eigentlich, das wir hier im Podcast auch schon mal angeteased haben. Ja, Fionn, guck in den Kalender. Okay. Wir machen uns dann ein Säckchen auf dazu. Und also wer immer sehr aufmerksam Diskothesen hört und vielleicht noch
weiß, dass wir gerne Alkohol trinken.
Das ja. Weiß aber vielleicht auch schon, das Thema der Jubiläumsfolge wird. Wir haben es schon mal nebenbei angeteased. Aber gut.
Easter Eggs finden.
Die Die Hard Fans wissen, so sieht's doch aus.
Die Diskothesen Ultras wissen das.
Die Diskotiere.
Oh, wie geht's euch beiden?
Ich bin ein bisschen überrascht von dem Wetter heute, ansonsten geht's mir eigentlich relativ normal. Ich bin auch gar nicht mal so mega emotional, was unser heutiges Thema anbelangt.
Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, weil mir das literally vor 10 Minuten passiert ist und ich es relativ witzig fand. Tinder, die Dating-App, hat mir eine Benachrichtigung geschickt, dass die sogenannte Swipe Night stattfindet.
Heute.
Ja, habt ihr davon schon mal gehört, zufällig?
Nee.
Da habe ich das angeklickt und das ist halt tatsächlich einfach eine interaktive Science-Fiction-Serie, die Tinder produziert hat und die in der App ausgespielt wird. Ich habe jetzt die erste Folge von dieser Serie, die jetzt jedes Wochenende irgendwie rauskommt, geguckt und innerhalb dieser Serie kann ich dann durch rechts und links swipen, Entscheidungen treffen. Es geht irgendwie darum, dass in drei Stunden die Welt untergeht, weil ein Komet einschlägt und du bist auf einer Party und dann verschanzt du dich mit deinen Freunden irgendwo und dann entscheidest du, rette ich jetzt die Frau oder rette ich den Welpen zum Beispiel, war jetzt eine Entscheidung, bin ich dem Welpen hinterher und die App merkt sich diese Entscheidungen und dann wirst du am Ende mit Leuten gematcht vom Algorithmus, die irgendwie ähnliche Entscheidungen getroffen haben. Damit du weißt, die Person, die ich jetzt date, hätte die im Falle eines Weltuntergangs eher den Hund gerettet oder eher die Frau.
Ich finde es wahnsinnig geil. Ich möchte das auch. Es ist schon fast ein Grund, sich Tinder runterzuladen.
Voll. Ich muss sagen, ich war sehr überwältigt gerade von diesem Konzept. Ich finde das echt spannend.
Ich finde das cool. Ja, für so eine Schreib-AG, die man danach gründen kann, klingt das ganz super. Wir wissen ja schon mal, Storytelling sind wir auf derselben Ebene.
Gut, ob tatsächlich da am Ende interessante Matches rausspringen, das weiß ich nicht. Darüber habe ich jetzt irgendwie auch gar nicht nachgedacht. Ich fand das einfach so medial irgendwie spannend. Und auch irgendwie gerade, also das muss ja wohl schon letztes Jahr gedreht worden sein. In den USA wurde das auch wohl schon letztes Jahr ausgespielt, aber es passt ja auch irgendwie in die aktuelle Zeit so gut, zu denken, dass irgendwie ne, reales Leben und digitales Leben immer mehr verschmilzt oder es da vielleicht nicht unbedingt einen Unterschied geben muss, wie irgendwie die Gen Zs denken, während sie auf ihren Corona-Online-Festivals chillen, dass man jetzt auch per interaktiver Serie auf Tinder ausgespielt irgendwie Leute kennenlernt und dann mit denen darüber spricht, nicht wollen wir uns irgendwie mal auf einen Kaffee treffen, sondern vielleicht, yo, wie hast du dich in dieser fiktionalen Serie verhalten, die wir irgendwie so beide absolviert haben hier gerade. Ich finde es irgendwie sehr interessant. Gut, bevor wir herausfinden, wie es in der Tinder-Cypher-Serie weitergeht oder bevor wir uns mit dem Thema unserer 20. Episode beschäftigen, haben wir natürlich erstmal auch heute noch ein sehr interessantes Thema dabei, obwohl Fionn ja schon so ein bisschen abfällig gesagt hat, er ist gar nicht so hyped. Wir beschäftigen uns heute anlässlich seines neuen Albums We Are Chaos mit dem Schockrocker Marilyn Manson. Schockrocker, das klingt immer so ein bisschen nach Axel Springer Headline-Seminar, ne? Der Rüpel-Rapper, der Schockrocker, Marilyn Manson.
Ja. Ich muss einfach instant an die Bravo denken. Die hat ja auch ständig, also zu dem Zeitpunkt, als Marilyn Manson der Schockrocker Nummer 1 war, habe ich auch noch aktiv Bravo gelesen. Deswegen ist für mich das auf jeden Fall ein Bravo-Begriff. Aber Springer und Bravo sind ja nicht so weit auseinander.
Gut, und ich glaube, vor Manson wurde ja auch schon Alice Cooper ein Schockrocker genannt. Ich weiß nicht, ob der damals in der Bravo stattgefunden hat.
Courtney Love ist auch eine Rockröhre. Um meinen Lieblingsbegriff mal zu nutzen.
Marilyn Manson nennt sich außerdem auch den God of Fuck. Das klingt im ersten Moment wie der coolste Spitzname der Welt. Damit haben wir uns auch unseren Explicit Tag diese Woche wieder dazu verdient. God of Fuck kommt aber ursprünglich, habe ich dann nachgelesen, wohl von Charles Manson, der sich auch mal so bezeichnet haben soll. Carina, wenn du Popstar wärst, was wäre denn dein Spitzname?
Ich finde das so ein bisschen komisch, stelle ich gerade fest, sich selbst so einen Namen zu geben. Das ist natürlich völlig ego-driven und beknackt. Meistens kommt sowas ja eigentlich auch von der Presse, ne? So tatsächlich dann im Axel Springer Seminar, was nehmen wir jetzt für den Text und die Headline? Ich glaube, wenn wir davon mal ausgehen, so, wenn das von der Presse kommen würde, dann wäre ich Queen of Drama, glaube ich. Ja. Und ich sag das, zustimmendes Nicken. Ich sag das mit völliger Verachtung für den Begriff, ich finde ihn unmöglich, die gibt's ja komischerweise auch nur für Frauen, aber insgesamt ist das natürlich diese Spitznamen finden eigentlich ja so ein bisschen beknackt, oder? Dieses ganze Queen of, King of Ding. Und
ich finde, also um ehrlich zu sein, ich finde das ziemlich gut und ich finde es auch nicht verwerflich, sich Spitznamen zu geben. Das machen Rapper alle Nase lang. Es ist irgendwie part of the game. Und wer ist denn der Godfather of Funk? Es ist doch James Brown. Also wer ist denn so... Deswegen, also God of Fuck ist natürlich ein zweifelhafter Titel, da kann man halt drüber sprechen, ob man sich so nennen will. Bei Charles Manson finde ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen, das ist halt genau das, was du auch sagst, Carina, das ist halt sehr selbstverliebt, aber so als Label, als Musiker, als Kunstfigur finde ich das schon legitim.
Gut, das macht natürlich nochmal einen Unterschied, ob wir schauen, wo können wir denn den Ursprüngen nach einer bestimmten Musikform irgendwie sagen, das ist Godfather, oder ob ich mich selbst hinstelle und sage, ich bin der Gott von etwas.
Ja, wurde James Brown retrospektiv so bezeichnet oder hat er sich auch zu seiner Hochzeit quasi so bezeichnet?
Ich glaube, er selber hat sich immer nur als Sexmaschine gesehen. Ja.
Also es ist natürlich auch ein Unterschied. Ich denke dabei immer an Kampfsport, ne? Also Boxer haben wir auch irgendwie oder Pro Wrestler haben wir auch ganz oft so einen Spitznamen. Das ist aber dann ja ein bisschen was anderes als King of, Queen of oder so, was dann irgendwie immer Ansatz für Diskussionen ist im Popmusikgeschäft. So Kampfsportler heißen dann halt irgendwie, weiß ich nicht, der Zerstörer oder so, ne?
Ich weiß gar nicht, was ich kenne nur Henry Maske, das ist der Gentleman.
Gut. Fionn, wieso bist du nicht so hyped, über Marilyn Manson zu sprechen? Hast du in deiner musikalischen Sozialisation nicht The Beautiful People gehört?
Ich bin ganz eindeutig alt genug, um noch Musikfernsehen konsumiert zu haben und Musikfernsehen in den 90ern konsumiert zu haben. Und da kamst du an Marilyn Manson nicht vorbei. Also das waren einfach somit die spannendsten, aufwendigsten Videos. Und in dieser Hochphase zwischen 96 und 2003 ist das halt einfach eine omnipräsente Figur gewesen. Deswegen so ein bisschen wie Wu-Tang Clan, so jeder kennt den. Weißt du, so einfach nur, weil er halt so eine, weil die Band so ein exzentrisches Auftreten hat. Mhm. Und das natürlich auch entsprechend vermarktet wurde. Und ich bin damit sehr doll in Berührung gekommen. Ich bin zum Fasching sogar mal als Marilyn Manson gegangen. Und zwar als die Mechanical Animals Version von Marilyn Manson.
Ah, von dem Cover?
Ja. Krass. Ich muss mal meine Mutter fragen, ob sie noch ein Foto davon hat. Ich war ganz großer Fan. Ich finde das Album ist auch immer noch so Top 10 bei mir. Und natürlich Enterprise Superstar dann so im Nachhinein und Hollywood dann noch. Danach habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Danach kann ich mich nur noch an Tainted Love erinnern. Mhm. Aber geiles Cover auch. Ja, und den Auftritt bei Eminem. Nee, also ich bin emotional ziemlich doll mit Marilyn Manson verbandelt. Aber ich finde es halt in den letzten Jahren, das ist ein bisschen abgeflacht einfach, meine Begeisterung für diese Person.
Absolut. Ich glaube, die Hochphase mit den drei Alben, die du jetzt schon erwähnt hattest, liegt inzwischen ja 15 Jahre zurück. Von daher ist es eigentlich auch krass, wie sehr Marilyn Manson, hat man das Gefühl, eigentlich immer noch allen, so also oder sehr, sehr vielen Menschen auch im Mainstream ein Begriff ist, wo quasi seine besten Tage so lange her sind. Aber vielleicht rehabilitiert er sich ja zum Beispiel mit seinem neuen Album. Das werden wir heute besprechen. Vorher, damit wir alle hier auf demselben Stand sind, kommt aber ein Einspieler mit ein paar Fakten zu Marilyn Manson. Brian Warner, aka Marilyn Manson, wird 1969 in Ohio geboren. Man kann darüber streiten, ob das noch zum sogenannten Bible Belt gehört, den stark protestantisch geprägten Südstaaten der USA. Mansons Aufwachsen allerdings ist definitiv protestantisch geprägt. Die Rebellion erwächst aus seiner Faszination für US-amerikanische Popkultur. Der Künstlername ist die Kombination von Marilyn Monroe, einem der unbeschwertesten, schönsten Phänomene dieser Popkultur, und Charles Manson, vom anderen Ende des Spektrums. Auch für Look und Auftreten lässt sich Manson inspirieren, von David Bowie, Prince und dem ursprünglichen Schockrocker Alice Cooper. Mit 19 arbeitet er als Musikjournalist. Das erste Interview mit Marilyn Manson führt er selbst. Das verdeutlicht zwei Dinge. Brian Warner war schon in jungem Alter überzeugt davon, dass er ein Rockstar werden muss. Und die Kunstfigur Marilyn Manson ist genau durchdacht.
ähnlich wie zum Beispiel Bowies Ziggy Stardust. Manson findet einen Mentor in Trent Reznor von den Nine Inch Nails. Der nimmt ihn bei seinem Label Nothing Records unter Vertrag und produziert die ersten beiden Alben. Portrait of an American Family erscheint 1994 und ist kommerziell noch kein großer Erfolg, erreicht aber schon genau diejenigen, die Manson erreichen will. Televangelisten, die gegen die provokante Aufmachung protestieren, besorgte Eltern und US-Gouverneure, die seiner Band verbieten, aufzutreten. Dabei kann Manson seine Botschaft von Anfang an klar formulieren. Euer christlicher Wertekodex ist heuchlerisch, wenn er uns ausschließt, nur weil wir anders sind. Auf Get Your Gun singt er: We are a symptom of your Christian America, the biggest Satan of all. 1996 folgt der kommerzielle Durchbruch. Der Name des zweiten Albums ist Programm. Marilyn Manson wird zum Antichrist Superstar. Das Cover zum 1998 erscheinenden Mechanical Animals finden mehrere Einzelhandelsketten so provokant, dass sie sich weigern, das Album in die Regale zu stellen. Dabei zeigt es lediglich Marilyn Manson mit einem androgynen Körper, weiß geschminkt, mit Brüsten und wegretuschierten Genitalien. 1999 wollen US-Medien Marilyn Manson und seinen Einfluss auf die Jugend sogar für den Amoklauf an der Columbine High School verantwortlich machen. Aber Manson ist aus dem öffentlichen Leben längst nicht mehr wegzudenken. Wenn er nicht Musik macht, stellt er seine Malereien aus, hat Cameos in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, von David Lynch's Lost Highway bis Californication, taucht als bester Kumpel von Johnny Depp in den Klatschzeitungen auf oder wegen seiner Beziehungen zu Rachel McGowan, Dieter Van Teese und Evan Rachel Wood. An die musikalische Relevanz des sogenannten Triptykons, so wird die Trilogie aus Antichrist Superstar, Mechanical Animals und dem im Jahr 2000 erschienenen Hollywood genannt, kann Marilyn Manson aber danach nie wieder so ganz anknüpfen. Die Qualität seines Outputs steht und fällt oft damit, wen er gerade in der Band hat, um ihn beim Songwriting zu unterstützen. Mal John Five, der aus Golden Age of Grotesque eine selbstironische New-Metal-Pose macht, mal Twiggy Ramirez, der ihn auf The High End of Low teilweise bluesige Balladen singen lässt, und schließlich den Filmkomponisten Tyler Bates. Mit We Are Chaos erscheint nun das bereits 11. Album von Marilyn Manson.
Marilyn Manson hat im Laufe seiner Karriere sehr unterschiedliche Musik gemacht. Gerade in seinem Spätwerk haben wir jetzt schon angedeutet im Einspieler. Von daher ist vielleicht der Begriff Schockrocker, habe ich mir gedacht, dann doch nicht so unpraktisch, um ihn zu beschreiben, weil das, was ihn zusammenfasst, dann doch am ehesten eine Ästhetik, ein Auftreten ist, das vielleicht als schockierend beschrieben werden kann. Mhm. Obwohl, ob das wirklich so schockierend ist oder ob der Schock nicht vielleicht über die Schockierten mehr aussagt als über den Schocker. Das sind so Fragen, die man sich dann vielleicht stellen könnte. Und sowohl Marilyn Manson als auch das Genre, also Rockmusik im weitesten Sinne, das er bedient hat, sind heute eh nicht mehr das, was die besorgten Eltern auf den Plan ruft. Wie seht ihr beide das denn? Glaubt ihr, diese schockierende oder die zumindest für Eltern und Lehrer und so weiter schockierende Popstar-Figur erfüllt irgendwie eine bestimmte Rolle für unsere Popkultur? Und fallen euch da aktuellere Beispiele für ein?
Ich habe jetzt instantly sofort an zwei verschiedene Formen von Schock auch nochmal gedacht, im Anschluss, was du gesagt hast gerade, Mattes. In der Form von Schockmoment, der irgendwie intentional ist, bei dem eher so damit gespielt wird, mit dem, also dadurch, dass andere das als Schock empfinden, gesellschaftliche Missstände aufzudenken oder vielleicht veraltete Denkmuster und so ein bisschen. Ich meine, das, was quasi Pop in Reimform ausmacht, so den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, wenn ihr das jetzt schockierend findet, dann läuft was falsch, sei es in Form von Musik oder Bildern, Outfits, was auch immer. Und die Form von Schock, die zweite, die eher so ein bisschen das, was Fionn eben schon meinte, wo er so eine Exzentrik vermarktet wird zum Selbstzweck, um eine bestimmte Ästhetik zu haben. Und wenn ich jetzt an Beispiele denke, muss ich sagen, sind mir eher bei dieser zweiten Schockform Namen eingefallen, als jetzt in Bezug auf das erste. Beim ersten habe ich so an Bowie gedacht, Prince, die einfach ne, über die Form des ihrer Persona, wie sie aufgetreten sind, viel vermittelt haben. Und bei dieser zweiten Schockform denke ich jetzt fast eher ja, so Marilyn Manson, Rammstein, solche Sachen, wo ich aber immer so ein bisschen, da können wir drüber reden, vielleicht seht ihr das anders, so ein bisschen mich nach dem Ziel des Ganzen, mich da so ein bisschen wundere.
Also die Frage, was du meinst mit dem Ziel, ist so Provokation ohne Kontext oder wie meinst du?
Genau,
also das ist halt die Provokation um der Provokation willen, aber sie im Prinzip nur eine Phrase ist.
Genau, also mit dem Einsatz von sehr so expliziten Inhalt, Bilder von, was weiß ich, Gewalt oder so. Oder ne, ich habe jetzt Blut verspritzt oder Riesenpenisse und oh. Das,
ja, oder halt bei Rammstein dieses Militante, die Homoerotik, genau. Die jetzt nicht unbedingt, hat man die das schon eher ein Kokettieren, das hat man das Gefühl, als dass damit ja aufgezeigt werden soll, dass es vielleicht überholt ist, dass Leute sich davon angegriffen fühlen, weil es fühlt sich auch keiner mehr davon angegriffen, ne?
Naja, also ich hab jetzt so ein bisschen, ich habe an Lady Gaga gedacht, ehrlich gesagt, so aus jüngerer Zeit. Die, ich finde es interessant, dass ihr beide diese Shock-Value offensichtlich eher männlich konnotiert waren, mit spritzendem Blut, Militär und riesige Penisse.
Ich glaube, das lag eher daran, und das ist ja quasi, das ist ja fatal tatsächlich. Das deckt einen gewissen Missstand auf. Ich habe über Rockmusik explizit nachgedacht und dann fiel mir als erstes tatsächlich Männernamen ein, was natürlich nicht daran liegt, dass es keine Frauen geben würde, die Rockmusik machen, aber aus Gründen, die wir kennen, sind ja vor allem irgendwie Bilder von Rockbands männlich besetzt.
Das erste Ding, was du da angesprochen hattest, Mattes, war also tatsächlich der Elternschreck von Musiker, KünstlerInnen, wie auch immer geartet, der vielleicht auch aus Imagegründen, aber in erster Linie moralisch fragwürdig ist, sind halt heutzutage Rapper.
Ja.
Ganz klar. Also da gibt's ja fast jeden Monat haben wir ja ständig irgendwelche Rapper, die irgendwo irgendwas loslassen in problematischer, vielleicht auch nicht ganz so problematischer Qualität, wo sich permanent irgendwelche Leute und Medien drüber empören. Also das, was Marilyn Manson in den 90ern gemacht hat, ist halt heute im Hip-Hop zu finden.
Das habe ich auch gedacht, genau die Funktion, also so Fan von etwas zu sein, sich mit etwas zu identifizieren als junger Mensch, dass die Eltern und die LehrerInnen nicht verstehen. Die Funktion erfüllt heute auf jeden Fall Rap. Und dann, wenn es irgendwie extrem provokant sein soll, halt Leute wie 6ix9ine oder so, ne? Aber bei dem kann man halt nicht sagen, im Gegensatz zu Marilyn Manson damals, dass der bewusst provoziert, um damit irgendwelche Dinge aufzuzeigen. Ich habe dann gedacht, wer noch irgendwelche Grenzen auslotet, um damit irgendwie aufzuzeigen, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen zu prüde sind als Gesellschaft, da passt dann am ehesten das Thema, das wir vorletzte Woche im Podcast behandelt haben, nämlich das, was Cardi B und Megan Thee Stallion zum Beispiel auf Rap gemacht haben. Dann habe ich mich aber auch gefragt, ob das wirklich so ein guter Vergleich ist oder ob der nicht dann doch ein bisschen weit hergeholt ist zwischen Marilyn Manson und Cardi B und Megan Thee Stallion. Aber zumindest auf so einer offensichtlich reibt sich die Gesellschaft noch daran und gleichzeitig fragt man sich aber auch, warum eigentlich? Und dann regt das irgendwie zum Nachdenken an. So, ne, auf der Ebene kann man da vielleicht schon eine Parallele sehen.
Absolut. Daran dachte ich auch, als ich so Schockform Nummer 1 von der ich sprach, so, da habe ich auch tatsächlich an Web und diese ganze Diskussion drumherum denken müssen. Finde ich kein schlechtes Beispiel. Ja.
Und ich finde ganz interessant, nochmal einmal kurz aufzuzeigen, dass das Narrative sind, die sich immer wiederholen. Ne? Also nicht nur in der Popmusik, sondern auch grundsätzlich in Bezug auf verschiedene Medien wiederholt sich der gesellschaftliche Diskurs, dass es ein bestimmtes Phänomen gibt, das für die Verderbung der Jugend verantwortlich ist, immer wieder. Wir haben die Columbine High School, den Amoklauf dort ja im Einspieler angesprochen. Hier in Deutschland wurde im Zuge dessen ja weniger über Marilyn Manson gesprochen als über die sogenannten Killerspiele. Und vor den Killerspielen gab es in den 1980ern die sogenannten Video-Nasties, als es neu war, dass Horrorfilme auf VHS für den privaten Fernsehsender, für den privaten Fernseher erscheinen. Und in den 1950ern gab es in den USA große Proteste gegen Comics und so Statistiken, die veröffentlicht wurden, um zu zeigen, dass Comics angeblich Jugendliche kriminell machen. Und was soll man sagen? The kids are all right, um es mit The Who zu sagen. Also dieser Diskurs wiederholt sich immer wieder und auch in Bezug auf die Popmusik. Und in den 90er Jahren ist Marilyn Manson eine dieser Figuren gewesen, auf jeden Fall, ja. Ich habe im Einspieler auch schon angedeutet, dass der Sound von Mansons Spätwerk immer so ein bisschen davon abhängt und vielleicht auch die Qualität, wer sein Co-Songwriter ist. Und vielleicht ist ein bisschen überraschend, dass das hier auf dem neuen Album auf We Are Chaos schon wieder jemand Neues ist. Die letzten beiden Alben, die Tyler Bates produziert hat, kamen nämlich eigentlich bei der Kritik relativ gut an, vor allem das Album The Pale Emperor 2015. Und jetzt hat er mit Shooter Jennings einen Country-Sänger aus Nashville am Start.
Und die Single, die erschienen ist vorab, der Titeltrack, klang dann auch noch sehr zurückgenommen. Und viele Medien haben ihn sogar mit den späten Beatles verglichen, aufgrund dieser Single We Are Chaos. Die klang geradezu hymnisch und hoffnungsvoll, hatte ich das Gefühl, diese Single. Obwohl er da singt, wir sind krank, fucked up und kompliziert. Was habt ihr nach alledem für eine Erwartungshaltung gehabt an den Sound von We Are Chaos vielleicht?
Ich hab die Single auch nicht vorab gehört. Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Ich habe nur erstmal den Titel gelesen und dachte, bei We Are Chaos, hab ich mich gefragt, wer ist erstmal We jetzt? Und dann habe ich natürlich an einen dystopischen Sound gedacht, irgendwie stellvertretend für Chaos oder eben die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Stand unserer Gesellschaft und Welt. Und ich glaube, das ist eher tatsächlich, dass ziemlich vieles auf dem Album sehr hymnisch klingt und dass es sich eher irgendwie über die textliche Ebene eine Auseinandersetzung stattfindet, schon mit dem Opener am Anfang, wo er dann so sagt, I am the king bee and I will destroy every flower. Und dann, aber so rein vom Sound, das war dann schon entgegen meiner Erwartung. Das ist schon teilweise sehr pleasing für Manson-Verhältnisse.
Ich habe tatsächlich, mich hat das Album in so gesehen überrascht, ähnlich wie Carina wahrscheinlich, dass es relativ seicht zugeht. Ich habe das beim Laufen gehört und war dann so, oh, habe ich jetzt echt Bock, mir so eine Metal-Peitsche hier gerade zu gönnen? Und habe mich dann so darauf vorbereitet, dass ich mich durch diese 10 Songs quälen muss und war dann mehr oder weniger beruhigt, dass es dann doch zugänglicher war als ich habe auch gerade noch mal recherchiert, auch bei Apple Music ist auf jeden Fall jedes Album, bis auf das neue von Marilyn Manson, als Hard Rock eingestuft. Als Label. Mhm. Ich bin großer Freund von diesen Genrebezeichnungen bei Apple Music, weil ein Künstler ganz häufig oder verschiedene KünstlerInnen ganz häufig unterschiedlichen Genres zugewiesen werden, obwohl sie im Prinzip den gleichen Sound machen. Kann man häufig beobachten, vor allen Dingen bei Rap- und Hip-Hop-Künstlern vom afrikanischen Kontinent. Da ist sich Apple Music irgendwie nicht so richtig sicher, wo sie die hinpacken soll. Das ist schon auch ein bisschen racist. Und das neue Album von Marilyn Manson ist aber für Apple Music Rock.
Alles klar. Nicht mehr hart.
Ja. Genau, aber ist ja auch in der Rezeption jetzt vielfach aufgezeichnet worden, dass es sehr stark sich an die Ansätze von Mechanical Animals, also meinem Lieblingsalbum von Marilyn Manson, wieder anknüpft. Ich persönlich finde das aber gar nicht mal so. Ich finde, es ist eigentlich mehr Antichrist Superstar aber da komme ich wieder auf so eine Textebene. Rein musikalisch betrachtet ist es schon sehr rockig, aber trotzdem auch irgendwie Synthi und teilweise sogar so ein bisschen Eurodance.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, also zum einen ist eine interessante Beobachtung, Carina, schon mal, dass es vielleicht hier Momente gibt, wo das Textliche und das Musikalische so ein bisschen auseinanderdriften, dass da irgendwie ein Spannungsfeld gibt und die Weltuntergangsszenarien eher in den Texten aufgemacht werden als in der Musik, die also gerade auf der Single We Are Chaos, finde ich, wie gesagt, so recht hoffnungsvoll klingt. Mechanical Animals ist ja auch schon ein sehr überraschendes Album gewesen, damals nach Antichrist Superstar, weil das so sehr glam-rockig klang. Ich finde, das neue Album klingt noch mal ein ganzes Stück melodischer eigentlich als Mechanical Animals und bin da vielleicht weniger bei Glam-Rock als halt echt bei New Wave bis Dark Wave Sachen der 80er, wie Carina auch schon gesagt hat. Ich habe ein bisschen, also was meine Erwartungshaltung betrifft, ich finde, es schleichen sich ja schon seit längerer Zeit tatsächlich Country-Einflüsse in Marilyn Mansons Musik ein.
Naja, das hört man da auch ganz deutlich. Aber ich hab das ehrlich gesagt auf den Shooter geschoben, dass das halt so teilweise dieser South-Rock-Einfluss, den du bei Lana Del Rey ja auch ganz häufig drin hast, so dieses Lee Hazelwood-eske, ja. Blues-rockige. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es halt einfach mit dem Songwriter zusammenhängt.
Nee, das ist tatsächlich auf The High End of Low, ist ein Song namens Four Rusted Horses, der komplett so eine Country-Ballade mit Stampfrhythmus ist, der so einer meiner Lieblingssongs, relativ unterschätzt, finde ich, aus dem Manson-Spätwerk ist. Von Pale Emperor, der Opener, Killing Strangers ist auch so ein Song. Und letztes Jahr kam eine Standalone-Single raus namens God's Gonna Cut You Down. Das ist ein Cover von einem traditionellen Volkssong, der auch von Johnny Cash unter anderem schon gesungen wurde. Also das bahnt sich schon seit längerer Zeit an. dass Marilyn Manson einen auf Dark Country macht. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass das neue Album noch mehr ein Dark Country Album wird. Ich hatte da ein bisschen Bock drauf. Aber stattdessen ist es nicht nur Johnny Cash Manson, sondern auch ein bisschen David Bowie Manson, würde ich sagen. In einem Interview zum Album mit, ich glaube, Consequence of Sound hat Manson gesagt, sein liebstes David Bowie Album sei Scary Monsters and Super Creeps von 1980. Ein Album, das übrigens zufälligerweise genau heute am Tag unserer Podcast-Aufzeichnung 40 Jahre alt wird. Und ein Album, das außerdem wichtig für die sogenannte New Romantic Bewegung ist, mit der Manson zumindest in puncto Fashion, könnte man sagen, auch Dinge gemeinsam hat. Carina, hörst du diese Einflüsse in dem neuen Album raus? Und, beziehungsweise kannst du vielleicht auch kurz erklären einmal, was die Bedeutung dieses Albums und der Bewegung New Romantic ist?
Ja, ich glaube, dass das, man kann insgesamt ein bisschen unterscheiden, denke ich, zwischen den New Romantic Ursprüngen in der Clubszene und was die Mode angeht und den späteren Ausläufen von der Musik, die dann irgendwie ihren Höhepunkt gefunden haben im 80s Mainstream, im frühen Anfang der 80er Jahre, 80s Pop. Also ich meine, New Romantic, muss man vielleicht erstmal kurz nochmal festhalten, ist ein Begriff, der aus der britischen Presse kommt für so eine Clubbewegung, die Ende der 70er angefangen hat. In Londoner Clubs wie The Blitz, das war so eine Club Night, die wöchentlich lief, von Steve Strange organisiert, von der Band Visage. Und darauf basierend schrieb die Presse auch eben oft von Blitz Kids. Und das war so ein bisschen als Backlash zum Punk und der gesellschaftlichen und politischen Elite in dieser Zeit. Also man hat sich entgegen dieser bis dato dauerverkörperten Männerpose wollte man sich abgrenzen und kam so ein bisschen zusammen als die Underdogs, die Outsider, die jetzt da in diesen Clubs ein neues Zuhause finden und sich über Musik und Mode verbinden. Und was das Ganze so besonders gemacht hat, und da spielen Vorbilder wie David Bowie definitiv eine Rolle, sowohl vom Sound als auch vom Look. Da wurde eben sehr auf diesen Glamrock-Style gesetzt, in Verbindung mit so einem Style der frühen Romantik vom späten 18. Jahrhundert, mit Rüschen und so, aber auch ein paar gothigere Elemente. Das war die eine Seite, und das andere eben der Sound. Da kam dann so ein bisschen europäische Disco zusammen, Synthi-lastig, sehr basslastig, also weg so von der Gitarre, die den Rhythmus vorgibt, eher der Bass und die Drums. Und daraus haben sich dann wiederum Bands entwickelt, allen voran Spandau Ballet, würde ich sagen, Anfang der 80er, mit ja auch einem besonderen Fokus auf den synthetischen, auf dieser Kleidung, diesen Kleidungsstil, dieses teilweise genderfluide, würde ich sagen, und auch so ein gewisses Kitschbewusstsein mit großen, opulenten Refrains. Das war jetzt alles sehr, sehr viel. Wo sehe ich die Parallelen?
Ja. Ganz kurz noch, das genderfluide zum Beispiel hat ja Marilyn Mansons sogenannte provokante Outfits und so und sein Auftreten auch immer sehr ausgemacht. Und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass es manchmal auch über diejenigen, die dann schockiert sind, mehr aussagt, als über die Person, die sich in dem Fall genderfluid inszeniert. Sorry, ja.
Was wolltest du jetzt noch mal wissen?
Hörst du den Einfluss von Scary Monsters von David Bowie, von dem Manson sagt, es ist sein Lieblings-Bowie-Album?
Es war so krass. Es ist irgendwie, finde ich, durch dieses Angegoffte, ist es ein Manson-Song, aber im Kern hätte man das Bowie geben können, der hätte das komplett als Bowie-Song singen können. Also es klingt eher wie ein bisschen wie die, Entschuldigung, Bowie-Karaoke 2020.
Ja, David Bowie ist ja auch ein sehr starker Einfluss für Manson, was man zum Beispiel auch daran sieht, dass er sehr viele Motive von ihm ja auch ja ziemlich krass kopiert, auch im Auftreten. Ich habe diese Woche zum Beispiel eine Geschichte über das Album Man Who Sold the World von David Bowie gelesen, wo es um das Cover ging, und auf diesem Cover trägt Bowie ein Männerkleid, entworfen von Michael Fish. Und das ist sehr androgyn und sehr weiblich und war seinerzeit ein totaler Schocker. Da haben wir wieder den Schockrocker, weil halt eben es sich in den Anfang der 70er offensichtlich in der Öffentlichkeit nicht gehörte, dass Männer sich irgendwie femininer anziehen können. Und das ist ja im Prinzip so eine Mechanik, die Mechanik, sag ich schon, bei Mechanical Animals auch schon gegriffen hat, dass Manson da auch mit dem Habitus, den Bowie ihm quasi gelehrt hat, umgeht. Ich persönlich finde aber nicht, dass er sich musikalisch extrem so stark an ihm orientiert, dass es so quasi eine Kopie ist. Ich halte also Bowie ist viel abstrakter. Manson ist schon jemand, der eher auf einer textlichen Ebene sehr viel näher an einem Politikum arbeitet. Also
absolut. Textlich meinte ich eben gerade gar nicht, aber ein guter Punkt auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, liebe Grüße an David Bowie Superfan Moritz Henze Jurisch, der mir eben noch ein paar Bowie-Fakten rübergefaxt hat und meinte, ja, warum interessiert sich Manson ausgerechnet für Scary Monsters oder warum ist das Album, zu dem den meisten Bezug hat? Das ist das Album, in dem Bowie seine vorherige Selbstinszenierung auch so ein bisschen ins Groteske überspitzt oder auch so ein bisschen dekonstruiert, dadurch, dass er auf dem Cover so einen traurigen Clown memt so ein bisschen und das auf, ich glaube, Ashes to Ashes, der im Weltraum verschwundene Astronaut Major Tom aus Space Oddity jetzt plötzlich nur noch die Metapher für einen Junkie ist, der sich in einem Trip verloren hat und so. Also das ist im Vergleich zur Berlin-Trilogie vorher auf jeden Fall ein düstereres Album, auf dem Bowie auch ja seine eigenen Figuren und auch sich selbst als Figur so ein bisschen auseinandernimmt oder ins Groteske überspitzt. Und in dem Fall macht es vielleicht Sinn, dass gerade dieses Bowie-Album für Marilyn Manson so interessant ist. Ja, obwohl, also ich hatte das Gefühl, mir ist der Song Halfway und One Step Forward doch besonders aufgefallen. Das ist ja auch so einer der melodischsten Songs des Albums überhaupt. Und ich habe ewig überlegt, woran mich der erinnert. Ich war dann irgendwie kurz bei Him und bei Join Me in Death wegen diesem Piano-Einsatz am Anfang und dann irgendwie bei The Sun Always Shines on TV von Aha und dann war ich irgendwann war ich irgendwann bei den Sisters of Mercy, weil dieser tiefe Gesang in Kombination mit diesem weiblichen sirenenartigen Backing-Gesang und dieser sehr urwerkartige Schlagzeug-Loop, das sind eigentlich voll die Sisters of Mercy Trademarks. So, auf jeden Fall im Endeffekt bin ich mir da nur bewusst geworden, Manson bezieht sich hier immer noch auf so eine Grufti-Pop-Geschichte, sage ich mal, so ein bisschen nicht abfällig gemeint. Aber er ist eben nicht mehr bei dem Industrial-Sound, den man auf Hollywood vor allem hört und teilweise auf Antichrist Superstar, sondern halt ein Stück vorher, Anfang der 80er, als so aus der New Wave Dark Wave geworden ist. Und dieses Bowie-Album würde man vielleicht nicht unbedingt als Dark Wave-Album einordnen, aber es stammt halt auch aus dieser Zeit. Und vielleicht würde man auch nicht unbedingt The Cure und Joy Division irgendwie an die denken, aber eben zum Beispiel an die Sisters of Mercy und auf jeden Fall irgendwie an die frühen 80er, was Carina ja auch schon gesagt hat.
Mhm. Ja, Susie and the Banshees ja auch ganz stark mit diesem mit dem Schminken und dieser morbiden Ästhetik.
Ja. Wobei ich sagen muss, dass dieser Song Halfway and One Step Forward, finde, der ist in diesem, ne, in diesem Goth-Gewand sehr nah dran, auch an diese eher meiner Meinung nach schwierigen Bands, die dann so Ende der Nullerjahre das auch aufgreifen wollten, so Editors, White Lies, die ich immer ganz, ganz furchtbar fand. Da habe ich gedacht, Vorsicht, das ist schon sehr nah da dran.
Das ist aber interessant, so sehr dünnes Eis. Also unser Musikgeschmack geht dahingehend sehr weit auseinander. Ich mag die Editors sehr
doll. Ich finde dieses extrem sonore in Großbuchstaben.
Da kommen wir auch gerade in so eine Ecke, die ich mir bei dem Album, wo ich mich auch schon ein bisschen gefragt habe. Also musikalisch, es klingt jetzt die ganze Zeit so, als würden wir hier die ganze Zeit so Spandau Ballet 2020 hören. Es ist schon Rock, es ist schon heavy. So, es ist jetzt so ein bisschen Synthi-Kram ist drin. Diese Motive der 80er sind da in der Produktion drin. Mir wurde zugetragen, dass wir zu wenig über die Musik als solche sprechen. Wir reden zu viel darum, was drumherum passiert. Deswegen wollte ich das jetzt eben noch festhalten.
Ja, wobei, ich finde, so rockig ist es gar nicht. Und es trifft eher das, was Carina eben gesagt hat, es ist dieser Filter, der dann noch drüber ist, irgendwie der Manson-Filter. Weil tatsächlich sind so zwei, drei Songs drauf, wo die Gitarren irgendwie mal so ein bisschen zerren und die auch wieder super langweilige Metal-Riffs haben. Also da merkt man dann vielleicht auch, dass Shooter Jennings halt eigentlich nicht aus dem Bereich kommt. Die geilen Metal-Riffs sind hier auf dem Album auf jeden Fall nicht drauf. Und die zwei, drei Songs, die ein bisschen verzerrt klingen, habe ich das Gefühl, sind dann doch eher auch die Crowd-Pleaser. Und es gibt unheimlich viele Songs, auf denen du irgendwie nur Akustikgitarre und Piano hörst. Was der Filter, der darüber hängt, dass das nicht wirklich so klingt wie Anfang der 80er, ist halt diese Grusel-Performance, die Marilyn Manson auch stimmlich halt irgendwie trotzdem noch macht. Mhm. Oder dass es irgendwie so relativ dick alles produziert sein muss. Und das ist auch so ein bisschen mein größter Kritikpunkt an dem Album, glaube ich. Ich finde da viele Songs echt gut. Aber irgendwie finde ich dann, die Songs bräuchten es gar nicht, dass sie irgendwie die ganze Zeit so diabolisch flüstert und dieses so das die ganze Zeit macht. Das steht dem, dass wir feststellen, okay, Marilyn Manson ist jetzt 2020 kein Schock mehr, aber er ist ein guter Songwriter. Dem steht das ein bisschen im Wege, dass da so diese Glasur von seinem Goth-Charakter die ganze Zeit irgendwie drüber ist.
Das ist auch das, was ich gerade aufgreifen wollte. So die das Album kam mir in der Delivery extrem 90er-Jahre-mäßig vor. Also das, was er da macht, ist in den 90ern irgendwie etwas Beängstigendes gewesen. Und jetzt wirkt es schon auch so ein bisschen wie eine Karikatur seiner selbst. Deswegen bin ich auch nicht so wahnsinnig hyped. Ich war überrascht, dass das Album extrem gut nicht, aber das Album ist gut. Man kann sich es definitiv anhören und es ist auch schlüssig und kein Kuddelmuddel. Sehr on point auch. Bei 10 Liedern ist ja auch, das ist ja auch eine Ansage, ne? Also da gibt's halt keine Ausfälle. Entweder so straight killer, no filler mäßig, so meine ich. Mhm. Und wenn ich mir jetzt die Tracklist angucke, ist eigentlich jeder Song auch outstanding für sich selbst. Also bei jedem Song gibt's auch mindestens eine Textzeile oder ein Moment, der irgendwo spannend ist. Und was die Delivery, also die Performance anbelangt von ihm, finde ich auch, dass es ein bisschen hölzern ist.
Am Ende habe ich auch noch meinen Country-Rock-Fix bekommen, so ein bisschen mit dem Closer Broken Needle, der hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
Ist in meinen Augen auch der stärkste Song.
Meine auch, habe ich auch als mein Highlight. Ich habe übrigens auch einen Disco-Beat entdeckt.
Ja. Welchen?
Und zwar beim vorletzten
Disco. Können wir irgendwie einen Soundeffekt einführen oder so? Den Disco-Buzzer bei uns im Podcast.
Ich bin momentan Disco-Detective.
Disco-Detective, geil.
Ja, gut, ne? Und zwar beim vorletzten Song. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, den auszusprechen. Weiß es nicht. Aber
da habe ich auch zum Beispiel an 90er gedacht, weil das ist ja so ein Coca-Cola-Wortspiel. So Sofcoagula klingt ja wie Coca-Cola. Das ist voll 90er.
Mir ist auch der Song Perfume aufgefallen, wo wir ja schon die Texte so ein bisschen gestreift haben, der an sich, würde ich sagen, einer von diesen, ja, doch eher vielleicht Crowdpleaser für die alten Manson-Fans ist. Aber hier haben wir so ein bisschen Industrial-Gestampfe und eine Textzeile über Satan. Und wenn man genau hinhört, geht's im Text aber um was ganz anderes. Da singt er, Victim is chic, you're as famous as your pain. Und die Lyrics habe ich so ein bisschen in die Richtung interpretiert, dass sie kritisiert, dass ein bisschen Mental Health Problems zu haben in der Celebrity Culture inzwischen schick geworden ist, weil man dadurch irgendwie Projektionsfläche schafft für seine Fans und weil man sich Lob einholen kann, weil man total mutig sei, darüber zu sprechen. Und ich dachte vielleicht, Marilyn Manson als Person, die, so sagt er, immer wieder mit Depressionen zu kämpfen hat, vielleicht beobachtet er da einen Trend, den er unauthentisch und problematisch findet oder so ein bisschen tokenistisch oder so. So habe ich diesen Song interpretiert. Fandet ihr das auch interessant inhaltlich?
Das ist ja etwas, was wir quasi seit der ersten Disco-Thesen-Folge schon immer wieder thematisieren, dass dieses Mental Health Issue Ding im Pop viel präsenter ist, als es noch Anfang der 2000er war.
Ja.
Und ich habe dahingehend aber so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Manson so ein bisschen beleidigt ist, dass er das quasi schon in den 90ern gemacht hat und jetzt tun alle so, als seien sie depressiv, aber ich bin doch eigentlich hier der Reale, der wirklich depressiv ist. Also ich weiß nicht, inwiefern das da auch so ein bisschen so eine reaktionäre Ansicht ist, nur weil diese Dinge mittlerweile irgendwie in der Gesellschaft breiter diskutiert werden und natürlich dann auch irgendwo kommerziell vielleicht auch benutzt werden für den einen oder anderen Aspekt, muss man das jetzt nicht problematisch finden. Also also aus der Manson-Perspektive, ich will jetzt gar nicht irgendwie ernsthaft über psychische Krankheiten und Verharmlosung oder Glorifizierung anfangen zu reden.
Ich muss sagen, ich fand diese Aussage von ihm fast schon ein bisschen daneben, weil ich finde, es geht hier nicht darum, irgendwie Hierarchien zu schaffen oder nach einer Authentizität da zu fragen. Ich finde es an sich wichtig, eine Culture zu haben, in der man darüber reden kann, und dass das mehr da in die Richtung geht, finde ich gut. Und ich finde jetzt so zu sagen, da gibt's jetzt Leute, die heulen einfach nur so rum, das schafft irgendwie so, wo setze ich die Trennlinie zwischen denen, bei denen es wichtig genug ist, drüber zu sprechen, und bei wem ist es das nicht und was muss ich ernst nehmen und was nicht. Das finde ich irgendwie blöd. Ich finde, das schafft Opferhierarchien und ja, finde ich irgendwie, muss nicht sein, konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, ehrlicherweise. Jetzt Leid miteinander zu vergleichen, wer leidet mehr?
Ja, das habt ihr gut gesagt, finde ich, sehe ich genauso. Vielleicht ein Moment, in dem Manson dann doch irgendwie noch so einen kritischen oder spitzen Moment textlich haben wollte. An sich passiert ja hier lyrisch jetzt nichts, das irgendwie groß gegen die USA schießt oder so zum Beispiel, ne? Obwohl er das ja in der Vergangenheit oft genug gemacht hat und eigentlich aktuell die US-amerikanische Politik dazu viel Anlass geben würde, aber das scheint ihn nicht mehr so sehr zu interessieren.
Das finde ich auch sehr schade, dass Manson war auch immer jemand, der schon sehr klar sich politisch geäußert hat und das auch immer wieder auch selber in seinen Songs, auch wenn er es gar nicht intentioniert hatte, ja immer wieder als Einfluss auf die Popkultur herangezogen wurde, wegen seiner Aussagen, die er getroffen hat, weil er eben der, um diese Phrase mal heranzuziehen, der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten hat. Und das finde ich halt in so gesehen schade, dass er sich in dem jetzigen hochtoxischen politischen Umfeld da gar nicht zu äußert. Aber es ist vielleicht auch schwierig, als jemand, der 50 Jahre alt ist und eben nicht mehr so eine Rock-Autorität ist, wie er mal gewesen ist, da jetzt noch ein, also wenn er jetzt irgendein politisches Statement rauskloppen würde über die Musik, wäre das nichts, was Generationen oder Medien großartig bewegen würde, glaube ich. Er kann da gar nicht großartig schocken, weil eigentlich jeder seinen Standpunkt schon kennt, glaube ich. Und deswegen hat er sich dazu entschlossen, mehr nach innen zu gehen auf diesem Album.
Mhm. Gut, gibt's zusammenfassend noch irgendwas zu sagen? Also ich habe ja schon gesagt, ich finde, es ist vielleicht immer noch ein bisschen zu viel Gimmick dabei, wenn sein Spätwerk jetzt ja eigentlich ausdrücken könnte, jetzt wo dieser ganze Rattenschwatz nicht mehr da dran ist, wo wir uns nicht mehr drüber Gedanken machen müssen, ist das jetzt schockierend oder nicht, so müssen wir unsere Kinder dafür beschützen, dass man sich darauf konzentrieren könnte, dass er einfach gute Songs schreibt und das kann er irgendwie und irgendwie würde, wenn der Filter, wie Carina es bezeichnet hat, der Goth-Filter, der Manson-Filter da nicht drüber wäre, wenn er nicht die ganze Zeit seine Textzeilen so gurgeln würde und irgendwie diabolisch ins Mikrofon flüstern, dann würde das vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren. Und auch wenn es irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ich fand es auch irgendwie so sehr komprimiert, überproduziert irgendwie vom Sound her, das Album. Ja.
Ich schließe mich da an. Für mich zu viel Pathos, Schmiere und es sollen über die lebensgroße Gefühle heraufbeschwört werden.
Ich halte es für das beste Marilyn Manson-Album der letzten 10 Jahre auf jeden Fall, wenn nicht sogar 15. Muss auch sagen, dass es außerhalb des Publikums, das er sowieso erreicht, wahrscheinlich keine großen Wellen schlagen wird. Das ist einfach so ein solides Album, was so ein bisschen Hoffnung gibt, dass da vielleicht nochmal in naher Zukunft ein etwas größeres Album entstehen könnte, weil offensichtlich ist er noch im Saft und hat nicht sein Mojo verloren.
Alles klar. Wir kommen zu unseren Songs der Woche, liebe Freunde.
Wir haben uns gar nicht abgesprochen diese Woche.
Nee, meinst du, wir haben irgendwie dasselbe möglicherweise
gekriegt? Nee, gar nicht. Nö, glaube ich nicht.
Alles klar. Fionn, willst du anfangen? Was hast du diese Woche? Was hat dich beeindruckt?
Ich mache einfach mal die Flucht nach vorne, indem ich mal wieder etwas aus der Vergangenheit hervorkrame. Denn ich bin ein gewitztes Kerlchen. Denn Susan Vega hat diese Woche ein Live-Album veröffentlicht. Ach. Nämlich An Evening of New York, Songs and Stories, ist schon seit 3 Millionen Jahren angekündigt, ist dann wegen Corona immer wieder verschoben worden und so weiter. Es ist im Prinzip nur ein Mitschnitt von einem Club-Auftritt. Und ja, Susan Vega ist eine Singer-Songwriterin, die Ende der 80er, Anfang der 90er sehr populär geworden ist durch Songs wie Tom's Diner, die erste MP3 der Welt, für Leute, die wissen, wie man Google benutzt, die wissen das wahrscheinlich schon. Oder halt eben auch Luca. Und Luca habe ich hier jetzt auch gewählt, weil das eigentlich auch einer meiner Lieblingslieder aus der Kindheit ist. Und das ist auch so ein Radio-Ding, so jeder kennt das ja auch wahrscheinlich. My name is Luca and I live on the second floor. Und ich habe aber eine witzige Anekdote dazu gelesen, nämlich existierte dieser Luca, also dieser kleine Junge, um den es in diesem Song geht, der existierte tatsächlich und er hat auch tatsächlich in dem gleichen Haus wie Susan Vega Ende der 80er in New York gewohnt und tatsächlich auch ein Stockwerk drüber. Nur im Gegensatz dazu zu dem Luca, der in dem Song besungen wird, also da geht's ja um häusliche Gewalt gegenüber Kindern und traumatische Erlebnisse in der Kindheit und wie Kinder damit umgehen. Dem dem Luca aus dem Real Life ging's wohl gut, hat sie gesagt. Also sie kannte ihn nicht so richtig, aber der ist jetzt nicht Opfer häuslicher Gewalt geworden, zumindest nicht nach ihrem Wissensstand. Und das Ganze wurde auch bekräftigt, weil nämlich Susan Vega damals mit einer Freundin zusammen in dieser Wohnung gewohnt hat und Susan Vega ist dann ausgezogen und ihre Freundin ist aber in dieser Wohnung geblieben und sie scheint da auch bis heute noch zu wohnen. Und der Luca kam ein paar Jahre später, als er so 16, 17 Jahre alt war, zu dieser Frau, der Freundin von Susan Vega, mit einem Girl und bat dann die Freundin von Susan Vega darum, dem Girl gegenüber zu bestätigen, ja, hier hat Susan Vega gewohnt und der Song handelt von mir. Und das hat er dann bestätigt bekommen und daraus schloss dann Susan Vega, dass es ihm offensichtlich wirklich gut geht, weil er den Song Luca dazu benutzt, Ladies aufzureißen. Fand ich eine witzige Geschichte.
Ja, Carina, was ist dein Song der Woche?
Ich habe den Song Holes mitgebracht von Zala. Die ist eine schwedisch-kurdische Künstlerin, die bei dem Label Konnichiwa Records veröffentlicht. Das ist das Record-Label der allseits geliebten Robin. Und auf dem released sie auch neben Robin als Einzige. Also ich glaube, allein dadurch wird schon deutlich klar, dass Robin Fan ist. Es gibt aber noch mehr Gründe, sich diesen Song anzuhören. Holes basiert zunächst einmal textlich auf einem sogenannten Pornem, also ein Mixwort aus Porn und Po, also eins zu eins übersetzt Porno-Gedicht der isländischen Aktivistin und einer zeitgenössischen Tänzerin Amada Apetrea, die sehr so den weiblichen Körper und weibliches Verlangen in dystopische Kontexte setzt. Da bedient sie sich etwas und singt Maybe this is an obsession of witchy kind. Das macht schon eigentlich ganz gut klar, wie der Song als solches klingt. Um die Worte drumherum hört man einen Tropical Beat, der ein bisschen aufgerüttelt wird durch einen Drumsteel-Effekt und einen Kalimba-Sound. Und wenn man die ersten paar Beats hört, könnte man fast denken, es ist so ein bisschen so ein The Knife-Song. Es klingt so ein bisschen wie Pass This On Us vom 2004er The Knife-Album Deep Cuts. Und der Vergleich liegt an sich auch nahe, weil das nämlich tatsächlich von Olaf Dreyer ist, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, die eine Hälfte von The Knife, der hat den Track produziert. Das sind auch wirklich keine einfachen Namen, muss man sagen. Was Hole an sich ausmacht, ist so ein bisschen so ein Spiel aus dunklem Inhalt, helleren Dance-Momenten. Zala singt immer so ein bisschen alienhaft, obwohl die Stimme an sich gar nicht so doll verfremdet ist. Sie ist doll gelayert, aber das ist so ein bisschen in ihrer Stimmfarbe einfach drin. Und ich finde, es ist ein wirklich interessanter Mix aus catchy Pop einerseits und so ein bisschen futuristisch, querulant. Das hat so eine absurde Gefälligkeit irgendwie, die mir sehr gut gefallen hat und sowas Sogartiges hat. Deswegen hört euch Holes von Zala an.
Wird gemacht. Ich habe mal was ganz anderes mitgebracht diese Woche, nämlich eine Band, die aus der sogenannten zweiten Welle des Black Metal kommt, also aus der norwegischen Black Metal-Szene der frühen 90er. Und während...
Ich hör jetzt schon weg.
Nee, pass auf. Und ein großer Teil dieser, muss man sagen, sehr einflussreichen, aber leider auch sehr problematischen norwegischen Black-Metal-Szene der frühen 90ern ist irgendwie inzwischen entweder offen Verehrer von Adolf Hitler oder hat sich gegenseitig erschossen. Die Band Ulva dagegen hat eine sehr viel schönere Entwicklung gemacht. Die spielen nämlich inzwischen gar keinen Black Metal mehr, sondern straighten 80er-Jahres-Synth-Pop. Und die haben sich da auch recht konsequent hinentwickelt über die Releases der letzten Jahre. Und das fand ich ganz schön zu beobachten, weil es gerade im Black Metal-Bereich schon viele Leute gegeben hat, die es als große Innovation verkaufen wollten, dass sie im Keller einen Synthesizer gefunden haben und dann ein paar Akkorde über ihr Lo-Fi-Gerumpel gelegt haben. Also selbst Varkvik Hernes, besagter Nazi und Mörder zum Beispiel, hat irgendwie, während er im Knast war, alle paar Jahre ein Album, das dann irgendwie Folk oder Ambient geheißen hat, irgendwie ins Internet geschissen und irgendwelche Leute haben sich das angehört. Damit haben Ulva glücklicherweise nichts zu tun. Die schreiben nämlich einfach wirklich gute Popmusik und finden trotzdem fast ausschließlich in Metal-Fachmedien statt und das finde ich immer ein bisschen schade. Deshalb wollte ich hier mal ihr neues Album Flowers of Evil hervorheben und besonders den Song Machine Guns and Peacock Feathers, über den in einem Review stand, er klinge wie Boney M. auf Downern. So weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ich habe eher an Deep Beach Mode gedacht. Das ist so ein sehr düsterer, aber sehr eleganter, sehr so dandyhafter Synth-Pop-Sound und cool und catchy und nice und mein Song der Woche. Machine Guns and Peacock Feathers von der Band Ulva.
Oh, ich habe Bock drauf. Na gut.
Wer einen echten Peacock sehen will, der kann in die Hasenhalle gehen. Da lebt nämlich ein Pfau in dem Tiergehege. Habe ich heute beim Laufen noch gesehen. Hat mich sehr entzückt.
Schön.
Und wie immer beenden wir die Diskothesen-Folge mit unseren Reisetipps in diesem Fall. Hasenheide. Schreibt uns, ob ihr den Pfau gefunden habt oder ob Fionn da nochmal genauere Anweisungen geben sollte. Schreibt uns außerdem, wie ihr die Folge fandet, wie ihr das Marilyn Manson-Album fandet, ob ihr erraten habt, worum es in der 20 in unserer Jubiläumsfolge gehen könnte.
Und ganz wichtig, vielleicht auch mal Aufruf an unsere Hörer. Was war denn die beste Diskothesenfolge bisher?
Das ist eine schöne Idee. Ich glaube, wir haben alle so unsere Favoriten-Episoden, aber das wäre tatsächlich sehr interessant, mal zu wissen, was ihr an den Empfangsgeräten eigentlich am besten fandet. Alles klar. Und damit, Fionn, Carina, ich freue mich darauf, dass wir uns dann wiederhören zur 20. Kauft euch ein Säckchen ein vorher. Bis dahin, hört ganz viel Musik, bleibt gesund oder werdet gesund. Tschüss.